16 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Klaus Strobel und heute zu Gast, ja, man kann sagen, eine Institution der Ulmer Kulturszene. Herzlich willkommen, Adi Hübel.
Hallo.
Ja, Adi Hübel, in Wurzach geboren als Adelinde Buck, hat 4 Kinder und hat, bevor sie sich dem Theaterkunst und der Literatur gewidmet hat, eigentlich was ganz anderes gemacht. Sie ist ursprünglich Lehrerin.
Ja.
Adi, wie kommt man von der Lehrerin zum Theater?
Ja, ist eigentlich ganz einfach oder auch nicht. Ich wollte schon ganz, ganz früh zum Theater. Ich habe als Kind und als Jugendliche bei einer Gruppe in Wurzach Theater gespielt und habe damals eigentlich schon gesagt, ich gehe mal zum Theater, ich will Schauspielerin werden. Und das hat sich irgendwie dann doch nicht so ergeben. Ich habe ja auf dem zweiten Bildungsweg das erste Studium gemacht und ja, und sehr jung meine Kinder bekommen, eins nach dem anderen. Und dann war eben, ja, das war nicht so einfach. Und dann habe ich aber, als ich dann in der Schule war, habe ich viel auch mit den Kindern Theater gemacht und habe auch eine Fortbildung gemacht, eine 2-jährige darstellende Spiel in der Grundschule. Und dann irgendwann mal habe ich gedacht, so jetzt muss ich doch mal noch was Neues anfangen und bin dann nach München habe mich beurlauben lassen und bin nach München zum Studium. Denn meine Kinder hatten ja schon die entsprechende Größe und das entsprechende Alter.
Du hast dann wirklich von der Pike auf das gelernt nochmal mit dem Studium an der Ludwig-Maximilian-Uni in München, hast dort Theaterwissenschaft und Neue Deutsche Literatur studiert und warst anschließend in einem Studium für Regie bei David Ewig an der Athanor-Akademie für Berufsschauspieler in München. Warum gleich anschließend das Studium Regie?
Theaterwissenschaften war natürlich nicht so ganz das, was ich machen wollte, sondern ich wollte schon ganz gerne aktiv sein. Und das heißt, das wurde damals dann angeboten von Professor Esrig, der hat da diese Schule gegründet, diese Akademie gegründet und da war ich dann eine derjenigen, die eben in der Sparte Regie mich dort fortgebildet oder das studiert haben.
Du hast dann, gehen wir noch ein bisschen weiter in deiner Theaterlaufbahn, 1989 die Theaterwerkstatt in Ulm gegründet. Das war ein kleines, semi-professionelles Theater, das du doch dann tatsächlich 20 Jahre geleitet hast. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich gründe jetzt mein eigenes Theater?
Oh, wie kam ich auf die Idee? Es waren private Gründe, dass ich doch noch wieder nach Ulm zurückkehrte von München. Ich hätte in München ein bisschen was anderes machen können, aber meine jüngste Tochter war auch noch nicht so weit. Und mein Partner lebte in Ulm und konnte nicht nach München kommen. Und deswegen habe ich gedacht, gut, gehe ich mal wieder zurück. Außerdem war das Geld aufgebraucht, das ich hatte für diese Fortbildung oder das weitere Studium. Und deswegen bin ich noch mal 3 Jahre in die Schule gegangen hier und habe noch mal versucht, da Fuß zu fassen und geschaut, passt mir's nicht vielleicht doch? Und es hat nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt fange ich an mit dem Schauspiel.
Jetzt kommt der radikale Schnitt.
Genau.
Weg von der Pädagogik hin zur Kunst. Du hast dann neben dem neben der Theaterwerkstatt Ulm noch das Kindertheater Kinkerlitzchen gegründet. War das eine Anregung von deinen Kindern oder war das auch eine eigene Idee?
Es ist ja so, ich habe ja in diesen Jahren, in denen ich das Theater geleitet habe, hab ja überwiegend selber Regie geführt. Und das heißt, ich bin nur in ganz wenigen Produktionen auf der Bühne gestanden. Also ich in München zwar auch schon und in Shakespeare-Stücken, aber jetzt hier war es eigentlich mehr die Regiearbeit. Und dann hatte ich einfach Lust, auch selber auf die Bühne zu gehen und habe dann eben das Kindertheater gegründet. Und das habe ich dann mit anderen zusammen, natürlich andere, habe ich dann einfach selbst dann gespielt auch. Also ich war dann da auch auf der Bühne gestanden und ja.
Du hast dann einige Theaterstücke überarbeitet, hast selber welche dann noch geschrieben, inszeniert und natürlich auch Regie geführt. Über das werden wir ganz kurz noch reden, bevor wir dann den nächsten Break in deinem Leben haben, wo es dann vom Theater zur Literatur ging. Aber das nach den ersten beiden Musikstücken. Und da ist einmal ein besonderer Wunsch von der Adi Hübel dabei. Das ist von der Gruppe Safran ein Lied. Ja, und dann wollen wir ein bisschen doch auch ins Aktuelle gehen. Und das zweite Stück ist dann von Clueso. Also wir kommen vom einen zum anderen. Und jetzt zunächst mal Adis Wunsch mit der Gruppe Safran. Clueso mit Chicago. Weiter geht es hier auf der Plattform mit meinem Gast Adi Hübel. Adi, wir haben uns unterhalten so ein bisschen über deinen Weg von der Pädagogik zu Theater. Theaterstücke, ja, überarbeitet, ein schwäbisches Volksstück ist dabei, also mehrere Kinderstücke von Rittern, Hexen, Ungetümen, Romanfiguren wie Nils Holgersson, Dramatisierung von Märchen wie zum Beispiel Zwergnase oder der kleine Muck. Was hat mehr Spaß gemacht? Theater für die Erwachsenen oder für die Kinder?
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also das Theater an sich, oder also jetzt gehe ich mal in die Erwachsenen, ins Sparte, das ist natürlich was ganz Tolles. Also man hat hier einen Text vor sich liegen, ein Textbuch, und dann geht es erstmal darum, wie will ich das präsentieren, wie will ich das überhaupt umsetzen, was ist mein Schwerpunkt, und dann brauche ich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Interesse daran haben, mitzuspielen, und dann brauche ich ein Bühnenbild und so weiter. Also es ist einfach eine ganz tolle Sache, so ein Text, der einfach mit schwarzen Buchstaben vor dir liegt, den bringst du zum Blühen. Also das sind Bilder dann, die entstehen, ja. Und die Aussage meistens, oder ist eigentlich immer dabei, und Menschen dazu, diese Aussage zu transportieren und die Gefühle der Zuschauenden anzuregen. Und beim Kindertheater war es natürlich so, dass ich ja selber gespielt habe. Und ganz ehrlich gesagt, mir hat das Spielen schon sehr viel Spaß gemacht. Also mindestens genauso viel wie zu inszenieren.
Jetzt hat ja Ulm ein größeres Theater. Wie kommt man als kleineres Theater beim Ulmer Publikum mit an? Hat man da sein eigenes Publikum? Oder ist dann das Publikum, das im großen Theater ist, dann auch dabei und sagt, nee, jetzt habe ich das Große gesehen, jetzt will ich mal was anderes sehen?
Ja, wir haben schon immer mal wieder rumgefragt, wie ist das, was sind das für Leute, die zu uns kommen über die vielen Jahre. Es sind ja Zuschauende, die immer mal wieder in der Theaterwerkstatt aufgetaucht sind und die Inszenierungen dann auch weiter empfohlen haben. teils gehen sie ins große Theater, aber überwiegend, meine ich, waren es Menschen, die eben lieber in ein kleines Theater gehen. Sie sind direkter an der Bühnenkante. Sie ziehen sich nicht besonders an und ehrlich gesagt, ich habe auch versucht, immer Stücke zu bringen, die einmal also so möglicherweise was Amüsantes, Humorvolles, aber einfach auch wirklich gute Volksstücke. Also wir haben Brecht gespielt, wir haben Loriot gespielt. Das fällt mir jetzt gar nicht ein, das ist einfach so lange her, aber einfach den Versuch gemacht, immer was Ernsthaftes und was Humorvolles in eine Spielzeit reinzubringen.
Jetzt bist du ja absoluter Fachmann. Deine
Fachfrau.
Meinung hat,
in meinem
Fachmann
Fall.
Und Fachfrau,
ja.
Natürlich, sorry. Hat so ein kleines Theater Zukunft oder verschwindet das kleine Theater mehr und mehr und die Großen schlucken die Kleinen?
Nee,
ist das
nee.
In der Theaterwelt genauso?
Nee, also würde ich nicht sagen. Also jetzt habe ich das 89 gegründet. Ich habe es ja dann 2005, ich wollte es eigentlich verkaufen, in Anführungsstrichen, oder Nachfolge suchen. Und da hat sich dann ein Theaterverein gegründet. Und seither machen die also wirklich sehr, sehr gutes Theater weiter. Die haben jetzt zwei sehr gute Stücke. Das eine ist von Molière, Der eingebildete Kranke. Und das zweite ist ein Stück zu Hans Scholl. Letztes Jahr war der 100. Geburtstag von Hans Scholl. Und das ist ständig ausverkauft, ist sehr, sehr gut besucht. Und ich glaube, gerade bei solchen Anlässen wie Geburtstage von wichtigen Persönlichkeiten wie jetzt Hans Scholl, da kann eben ein kleines Theater viel schneller und überhaupt direkt reagieren. Also da ist der Aufwand ist einfach nicht so groß.
Machen wir etwas, was wir eigentlich sonst bei Radio Free FM nicht machen. Machen wir ein kleines bisschen Werbung für das Theater. Kannst du nochmal für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, oh, das interessiert mich, kurz die Adresse nennen, wo sich die Theaterwerkstatt Ulm befindet?
Ja, die Theaterwerkstatt Ulm, die ist also ein sehr, sehr schönes Ambiente in der oberen Donaubastion in der Schillerstraße 1. Und gespielt wird überwiegend am Wochenende. Und aber dieses Scholl-Stück, das findet auch, ich habe jetzt leider die Termine nicht da, aber im DZOK oben, am Kuhberg oben wird es gespielt und auch noch in Langenau, vielleicht war es da schon, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, diese Spielstätte kann ich nur empfehlen, in der Donaubastion Schillerstraße 1 im ersten Stock.
Wunderbar. Dann also, liebe Ulmer Theaterfreunde, wenn ihr mal vom großen Haus in eine kleinere Bühne mit Nähe zu den Künstlern gehen wollt, dann wisst ihr jetzt, wohin. Ja, und bevor es dann zum großen Cut kommt, vom Sprechen und Inszenieren zum Schreiben, die nächsten beiden Musiktitel, da ist auch nochmal ein Wunsch von der Adi dabei, nämlich von der Gruppe Ausflug ein Titel. Ja, und dann haben wir einen Titel von Leis Aldin, bekannt als Songwriter, ja, und sein ganz bekannter Song passt auch ein bisschen in diese Sendung Bilder von dir. Aber zunächst die Gruppe Ausflug. Weiter geht es mit der Plattform hier auf Radio Free FM mit meinem Gast Adi Hübel. Adi, können wir von einem großen Cut sprechen, wenn ich jetzt sage, weg vom Theater, hin zur Literatur?
Ja und nein. Also ja, weil ich tatsächlich dann, als ich das Theater übergeben hatte, mich wirklich zurückgezogen habe. Ich bin jetzt noch Mitglied im künstlerischen Beirat. Wir fünf sind da und lesen Stücke und schlagen was vor. Nein, insofern, als ich natürlich schon lange schreibe. Also ich habe ganz am Anfang in Magazinen und in Zeitschriften Kritiken geschrieben oder Artikel zu bestimmten Themen und so weiter, Besprechungen. Ja, Reisenotizen habe ich geschrieben, die teilweise auch noch unveröffentlicht sind. Dann Kinderstücke, ja, während meiner Theaterarbeit habe ich ja die ganzen Kinderstücke geschrieben. Dann ein bisschen, Erwachsenen, also das Schubert-Stück war sehr schön, das haben wir auch aufgeführt. Und könnte man sagen, dann fing es natürlich an richtig mit dem Schreiben. Insofern war es schon ein Schnitt. Kann man durchaus sagen, ja.
Du bist heute unter anderem Mitglied im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Ulmer Autoren 81 e.V. und ein lustiger Titel, bei den Mörderischen Schwestern e.V. seit 2015. Was hat das denn mit den Mörderischen Schwestern auf sich?
Ja, also bei den Mörderischen Schwestern sind eigentlich überwiegend Autorinnen natürlich, Frauen, Schwestern, die Krimis schreiben. Man kann auch Mitglied werden, wenn man gerne Krimis liest, eigentlich nur Krimis liest. Und ja, aber überwiegend sind wir natürlich Autorinnen. Wir sind fast 600 bundesweit und auch in der Schweiz und in England gibt's ein paar. Und ich habe ja dann auch mal zwei Krimis geschrieben und auch Geschichten mit etwas kriminellem Gehalt.
Da kommen wir nachher noch.
Ja, dran. Gut. Also das ist der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der sitzt Baden-Württemberg dann in Stuttgart. Das macht auch Spaß. Also da lernt man sich eben kennen und ja. Trifft sich hin und wieder, wobei die Mörderischen Schwestern aktiver sind. Ich fahre zum Beispiel mit einer anderen Krimi-Autorin jetzt, mit der Renate fahre ich am Donnerstag nach Stuttgart, da ist ein Workshop zum Drehbuch schreiben. Also eigentlich, wie können wir die Form des Drehbuchschreibens auf unsere Kriminalgeschichten übertragen?
Es ist aber kein Synonym.
Nein, also beides geht nicht.
Gut. Ulmer Autoren 81 e.V. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das denn?
Also das ist ein Verein, der schon sehr, sehr, also seit 81 wohl existiert. Da bin ich noch nicht so lange dabei. War aber 3 Jahre Vorsitzende, weil ich und mein damaliger Co-Vorsitzender, der Dietmar Herzog, der ist jetzt der erste Vorsitzende. Wir haben damals also diesen Verein so ein bisschen wieder aus der Versenkung geholt. Und jetzt ist der Verein also sehr, sehr rührig. Wir schreiben viel zusammen an ungewöhnlichen Orten. Wir treffen uns einmal im Monat im Haus der Begegnung zu einem Werkstattgespräch. Da wird Organisatorisches besprochen, Lesungen vorbereitet und Texte einfach gelesen und kritisch betrachtet.
Jetzt haben wir es vorher ganz kurz angesprochen. Ich will da jetzt nochmal darauf zurückkommen. Du hast mir gesagt, du hast selber zwei Krimis veröffentlicht. Das war einmal Der Tod in Ulm und dann die Fortsetzung Der Hund muss weg. Mhm. Was war denn Der Tod in Ulm? Von was hat sich denn da gehandelt?
Der Tod in Ulm. Das handelt von einem Unternehmer, der große Hallen baut und dann geht ihm das Geld aus. Also er geht dann auch noch nach außen. Das ist ihm nicht genug, was er hier in Ulm hat, sondern er geht nach außen und baut auch dort. Und dann geht ihm das Geld aus. Und dieser Mann wird tatsächlich, also im Krimi, im Buch wird er also in der Blau in Zöflingen entdeckt, nackt, schwimmend und tot. Und da geht es eben darum, dass eine Kriminalassistentin, die Kiki Wunder aus Berlin, die ermittelt mit dem Fritz Federle in diesem Kriminalfall und versucht aufzuklären, wer nun diesen Unternehmer, ja, sagen wir mal, um die Ecke gebracht hat.
Und dann die Fortsetzung, der Hund muss weg. Wie kommt man vom Der Tod in Ulm zum Titel Der Hund muss weg?
Ja, also sagen wir mal so, es ist nicht ganz die Fortsetzung. Ich muss sagen, der Tod in Ulm, der gefällt mir persönlich ein bisschen besser, weil ich finde ihn lebendiger, weil Der Hund muss weg, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, das ist so eine Vierergeschichte. Also zwei Nachbarn nebeneinander, die Frau vom einen verliebt sich in den Mann des anderen Paares und so weiter. Und jetzt ist das eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt wird schon von Anfang an verabreden die beiden sich, ihre jeweiligen Ehepartner irgendwie zu beseitigen. Und wie das dann klappt, das dreht sich das Buch. Und die Kiki Wunder ist insofern noch dabei, weil die ja im Team hier bei der Kriminalpolizei arbeitet, aber sie fährt ganz am Anfang des Buches in den Urlaub. Also es sind zwei ganz andere Ermittler, die jetzt hier tätig sind. Aber es ist spannend, wie das Ganze sich dann am Ende auflöst.
Gut, also wer das wissen möchte, ja. Der Hund muss weg, kann man kaufen.
Genau.
Bevor wir jetzt zu deinen neuesten Werken kommen, noch einmal Musik und dann reden wir über die neuesten Stücke, die 2018 erschienen sind. Ja, weiter geht's mit der Plattform mit meinem Gast Adi Hübel. Die Adi hat mir jetzt, während die Musik lief, den Mund so wässrig gemacht mit dem neuen Buch von ihr, Frauen morden schöner, dass ich jetzt einfach sage, Adi, erzähl uns ein bisschen was übers Buch.
Ja, also es ist natürlich nicht alles mein Buch, sondern das ist eine Krimi-Anthologie. Da haben, ich glaube, 20 Autorinnen von Mörderischen Schwestern geschrieben. Und das ist jetzt hier veröffentlicht in dem Buch Frauen morden schöner. Aber ich kann ganz gerne aus meinem Beitrag, der heißt Das beste Stück, einen kleinen Ausschnitt mal lesen. Es geht darum, dass drei Frauen ja ihre Männer einfach leid sind. Die gehen denen so auf den Keks und die drei Freundinnen überlegen sich jetzt, wie sie diese drei Männer ins Jenseits befördern könnten. Und eine davon, die hat ihre Zutaten schon in der Küche, die holt sie jetzt hervor. Sie hat ihren Mann mit dem Hund rausgeschickt, mit dem kleinen Lenny und möchte jetzt ihrem Mann ein entsprechend giftiges Omelett zubereiten. Allerdings kommen die beiden, Hund und Herr, schon wieder zurück. Liebling, hörte sie Albert rufen, wir sind wieder da, wo bist du? Schon schoss Lenny in die Küche und sprang bellend an ihr hoch. Hinter dem Hund tauchte Albert in der Türe auf. Er blieb wie versteinert stehen. »Was machst du da?«, fragte er säuerlich. »Hier in der Küche gibt es keinen Yogakurs.« Eva stellte den Rührer zur Seite, drehte sich um und jagte Lenny aus der Küche. Sie lächelte Albert beruhigend an. »Wieso seid ihr schon wieder zurück?« Doch ihr Mann ließ sich nicht ablenken. Fast drohend fragte er noch einmal mit ärgerlich verzogenem Gesicht. »Was machst du hier in der Küche?« Ja, ich wollte dich überraschen und habe ein Omelett für dich vorbereitet. Bist du verrückt geworden? Du willst mir ein Omelett zubereiten? Was ist denn in dich gefahren? Es interessiert dich doch sonst nicht, was ich esse oder was ich koche. Albert kam näher und begutachtete misstrauisch die Gerätschaften und Zutaten. Und da brauchst du Plastikhandschuhe, um mir ein Omelett zu braten? Jetzt wurde es brenzlig. Angriff war die beste Verteidigung. Ja, schrie sie, auch ich möchte einmal etwas kochen. Für dich oder für mich ist mir egal. Du lässt mich sonst überhaupt nicht mehr hier herein. Mir reicht es mit deinem ewigen Versorgungstick. Du bist ja wahnsinnig. Albert fuchtelte wütend mit den Händen vor Evas Gesicht herum. Was ich alles für dich tue, Tag und Nacht bin ich für dich da. Ich versorge dich, damit du dir ein schönes Leben machen kannst. Das ist es ja gerade, brüllte sie in sein zornverzerrtes Gesicht hinein. Genau das ist es. Ich habe deine Versorgung satt. Dein ewiges Liebling hier und Liebling dort, Tag und Nacht, nichts als Liebling, Liebling, Liebling. Sie schleuderte ihm alles entgegen, was sich in den letzten Jahren bei ihr aufgestaut hatte. Die ewig gleichen Kurorte, in denen sie wegen seines schwachen Herzens Jahr für Jahr ihre Urlaube verbrachten. Die ständige Frage, wann kommst du wieder, wenn sie das Haus verließ. Die gehässigen Bemerkungen über ihre Freundinnen, die immer gleichen Mahlzeiten in Ruhe, damit es besser verdaulich war und so weiter und so fort. Alles, was sie über die Jahre in sich hineingefressen hatte, brach aus ihr heraus. Albert wich vor so viel Niedertracht langsam zurück zur Türe. Er war verstummt und wurde immer blasser. Gerade als Eva noch den letzten Trumpf aus dem Ärmel zog und mit einem bösartigen Lächeln im Gesicht flüsterte, es wundert mich kein bisschen mehr, dass dich deine erste Frau verlassen hat, stürzte Albrecht nach vorne zum Herd und griff sich die gusseiserne Pfanne, in der die Butter inzwischen verbrannte und die Küche mit Rauchschwaden füllte.
So, jetzt würde ich sagen, jetzt stoppen wir.
Gut.
Weil wer jetzt wissen möchte, wie es weitergeht, wer hat jetzt wen und wie, der ja. Sollte das Buch lesen.
Gut.
Ja, danke, Adi. Außer Krimis ist ja auch noch eines deiner Hobbys Gedichte. Und du hast einen schönen Gedichtband mit verfasst. Der heißt, der heiße Sternenhimmel hat sich schon ergeben.
Mhm. Ja, aber
man da?
Ja,
hat sich ein Sternenhimmel ergeben.
Ja, das ist aus einem Gedicht zitiert. Das ist eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich ein Heimatbuch machen, weil relativ viele Gedichte drin sind, die auf Schwäbisch der Inhalt ist, aber ich habe mir es dann überlegt, nachdem diese unselige Heimatdiskussion da auftauchte, habe ich mich für ein Zitat aus einem der Gedichte für den Titel entschieden. Also vielleicht kann ich ja mal...
Jetzt mache ich dir einen Vorschlag.
Ja?
Bitte ein schwäbisches Gedicht und bitte ein hochdeutsches Gedicht.
Gut, kann ich machen, ich durchaus machen. Ich möchte bloß noch mal sagen, es ist kein Hobby, sondern es ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, Gedichte zu schreiben. Und ich habe ja auch 4 Bände schon rausgebracht. Also, jetzt kommt die Muschel. Ich heb sie nur manchmal ans Ohr. Doch, da stand die dazu. Was? Dafür sei ich doch zu alt. Wieso? Hat die Muschel ist wahrscheinlich viel älter als ich. Warum soll ich mir das nicht gönnen? Hast du nie eine Sehnsucht nach etwas Verlorenem? Nach etwas, das du vermisst? Nach einem Ort, den du mal kennt hast? Oder nach Menschen, die es nicht mehr geht? Jetzt nimm halt eine große Muschel und halt sie an die Ohren, wie ich mit meinem Meer. Musst halt Auge zumachen und horchen und der Zeit lassen. Hörst? Siehst, wie es hochsteigt? Das Rauschen und die Welle und der Sand. Und der Himmel ist so gnadenlos blau. Und wie es dir warm wird unter deiner Muschel am Ohr. Zuletzt sehe ich noch die Oma, wie dir mir die Muschel schenkt. Ah, das war jetzt ganz super schön. Probier's halt auch mal. Ja, so, ja, wenn du keine Sehnsüchte hast, dann brauchst du natürlich auch keine Muschel. Was? Zeit hast du auch keine. Ja, dann, ja, schade für die.
Tja. Also und ich hoffe, dass die Zuhörer des Schwäbischen mächtig sind und das meiste verstanden haben.
Soll ich jetzt noch das Nicht-Schwäbische?
Jetzt
ich denke,
für unsere nicht-schwäbischen
genau,
Zuhörer.
Genau, für die Nicht-Schwaben.
Die Zeit haben wir noch.
Heimweh. Im fernen Land, auf dieser kleinen Insel, stehe ich und denk an dich. Du Blumenwiese meiner Kindheit. So zart, das weiße Blättchen, das ich dir entrissen, du Margeritchen, das mir sagt, er liebt mich, ja, er liebt mich nicht. Und mit dem letzten Ruck, ja doch, er liebt mich, wird mich immer lieben. Ach Wiese, nicht nur du hast mich betrogen. Abgestreift hast du in vielen, vielen Jahren dein wundervolles Kleid. Verloren deinen Schleier, der so zart die bunten Farben deckte. Das Sonnengelb der kleinen Anemone leuchtet mir heute noch und ist doch schon mit jener wilden Akelei verschwunden. Es gäbe sie nicht mehr, wenn ich nicht an sie dächte, die weiße, löwengleiche Taubnessel mit ihrem süßen Saft, der mir gespendet, ausgesaugt aus ihrem Rüssel, den Tag versüßte. Im Bächleinsumpf ist sie davongeschwommen, ohne Eile, die Dotterblume, die mir immer noch die Augen füllt. Die Kuckucksnelke ruft mir 1000 Gulden in die Taschen. Und ach, die Witwenblume ziert allein und traurig ihren Stängel. Der weiße Kerbel überzieht mir heute noch wie damals die Farbenpracht des Sommers mit dem Dunst Vergeblichkeit. So ein Versprechen war's und so ein unerfüllter Glaube.
Sehr schön. Wenn ich das so raushöre, meine Meinung, ich hoffe, ich liege da nicht total verkehrt, sind deine Gedichte, deine Romane immer in Beziehung Mann-Frau. Liebe ist sehr wichtig bei dir, ja, und natürlich auch die Schönheit der Umgebung, also viel mit Rosa. Ja. Jetzt rennt uns ein bisschen die Zeit davon und deshalb möchte ich jetzt ganz schnell zu deinem letzten Werk kommen, Ein letzter Sommertag. Das ist ein Roman. Von was handelt er?
Also er handelt eigentlich von einer Frau, die erkrankt, die diese Krankheit behandelt, die sich mit ihr auseinandersetzt. Aber es ist natürlich, also von der Struktur her ist es so, dass einmal diese Frau zu Wort kommt oder es eine Erzählerin zu Wort kommt, die diese Frau begleitet und andererseits eben sehr viel dazwischen kommen einzelne Menschen zu Wort, die mit ihr, die mit ihr bekannt waren. Und
Also ein bisschen, wie soll ich sagen, trauriger.
Schon. Also kann man schon sagen. Also nicht so ironisch wie jetzt zum Beispiel der bei den Krimis bin ich ja eher etwas ironischer zugange als jetzt hier. Ist ein sehr ernsthaftes Buch, sagen wir mal so.
Auch hier, um das den Leuten ein bisschen schmackhaft zu machen, darf ich dich bitten, ein paar Sätze aus dem Werk vorzulesen? Mhm.
Also es geht darum, dass die kleine Familie einen Urlaub macht in Frankreich. Und der Mann und der kleine Sohn schlafen schon. Und fährt eine schwere Zugmaschine vor das kleine Hotel, in dem die drei übernachten. Und jetzt will Elisabeth genau sehen, was hier ist. Tatsächlich, es war ein Käfig, ein riesiger Käfig mit Gitterstäben rundum, den der nächtliche Besucher zurückgelassen hatte. Als sie um die Ecke des Hauses bog, glitt eben der Mond mit seinem Schimmer hinter einer kleinen Wolke hervor und da, einige Meter vor ihr, bewegte sich lautlos ein geschmeidiges Tier. Fremd hier und fernab seiner vorbestimmten Pfade. Elisabeth wagte sich näher an den Tiger heran. Ein solcher war es. Und kurz verhielt dieser, wandte den Kopf und blickte auf sie, auf dieses einzige Wesen, das seine Einsamkeit teilte. Auge in Auge standen sie so, Ewigkeiten, wie es ihr schien. Doch nach kurzem Verharren nahm das Tier geschmeidig erneut seine Wanderung auf. Durch ungeahnte, weite, ferne Landschaften, Schritt für Schritt. Elisabeth spürte, wie ein heftiges Glücksgefühl sie ganz plötzlich durchströmte. Da stand sie, jetzt in hellem Mondlicht und allein mit ihr ein so wunderbares, wildes Wesen und dazu dieses Licht und das Meer so nah, so nah. Weshalb waren gerade ihr so irrsinnige, so aller Erfahrung entgegenstehende Anblicke geschenkt? Sollte sie in der ihr verbleibenden Zeit noch Dinge erleben, die es eigentlich nicht gab? Aber war nicht auch sie gefangen in einem Käfig, im Käfig ihres Körpers? Hielten nicht auch sie die Gitterstäbe ihrer Krankheit fest und ließen sie nicht mehr los?
Ja, mit diesen schönen Ausblick und ja doch auch vielleicht der etwas traurigeren Geschichte geht unsere Stunde leider schon wieder zu Ende. Wir hätten noch viel zu reden gehabt. Vielleicht schaffen wir es in der zweiten Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst. Vielen Dank und das war die Plattform für heute. Ich sage Tschüss und gebe weiter an die nächste Sendung. Dankeschön und auf Wiedersehen. Am Mikrofon war Klaus Strobel. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.